Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn.
Und mein Name ist Benjamin Lauber. Und unser Thema heute:
Alles Neue macht der Mai. Moin Lauber.
Grüß Gott Bohn.
Und der April macht, was er will. Mal ehrlich, ich sitze hier mal wieder in meinem kuscheligen Büro, schaue nach draußen und zwischendurch gibt es einfach mal ekelhaften Schneeregen.
Es graupelt von oben. Und es graut uns manchmal auch. Aber eine kurze Frage, Nick, ich bin mir nicht ganz sicher. Heißt es nicht, alles neu macht der Mai?
Ja, muss ich jetzt neu aufnehmen?
Nee, aber nur, dass nachher nicht hier Beschwerden kommen.
Ja, seien wir ehrlich, also ich muss das mal wieder in diesem Kontext, also ich habe ihn ja echt gern, aber die Iden des März, da habe ich ja auch, hart reingeschissen, weil die Folge war nicht mal eine Stunde draußen, ja, und wer hat sich dann wieder, also gemeldet, es ist ja, aus Transparenzgründen kann man das ja hier sagen, wer hat sich dann wieder gemeldet? Ja, Benni, Frage an dich. Die sich eigentlich immer melden bei solchen Sachen.
Amnesty International.
Ich könnte
Transparency
jetzt, International. Nee, ich wollte jetzt gerade wieder böse
Reporter
Witze.
Ohne Grenzen.
Ich wollte jetzt böse deine Mutterwitze machen, aber
Die internationale Shakespeare Community.
Was für eine Shakespeare Community? natürlich mein wertgeschätzter Vater.
Oh ja, schön. Grüße
natürlich,
gehen raus.
Er schreibt mir, Zitat, ich hoffe, ich darf das zitieren, Iden des März, immer 15. März. Die Iden waren neben den Kalenden, Nonen, Terminalien, einer der vier feststehenden Feiertage, die jeder Monat des römischen Kalenders hatte. Und ich so, okay, also es tut mir leid in aller Form über diese Fake News, die ich hier verteilt habe. Meinetwegen heißt es auch, alles neu macht der Mai.
Schön, dann können wir jetzt starten.
Mit weiteren Fake News, die von Bohn und Lauber in die Welt gesetzt werden.
Nun denn, also ich meine, ich zitiere hier jetzt das unnütze Wissen aus einem Buch, das mir deine Mutter geschenkt hat.
Richtig,
also von daher,
Grüße gehen raus. So.
Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, das stimmt alles und ist gut recherchiert. Also, hier ist das unnütze Wissen der Woche. In Japan gab es vor einiger Zeit einmal eine limitierte Aktion bei McDonald's mit schokoladenbezogenen Pommes.
Es gibt eine Berliner Eismanufaktur, die nennt sich Florida Eis. Haben hervorragendes Eis, muss man wirklich sagen. Die haben auch eine Eissorte, die nennt sich Pommes Mayo. Ich habe sie noch nicht probiert, aber Pommes mit Schoki, es ist halt Fett mit Schoko, mal ehrlich, aber nochmal, es soll Leute geben, die machen unter Nutella Butter, das ist der absolut, also das ist der Gipfel der Bodenlosigkeit.
Oh, ich fühle, wie jetzt eine ganze Zuhörerschar entweder ausmacht oder schon
die ersten Minuten direkt unserer Mai-Folge und die Leute rasten direkt aus vor den Empfangsgeräten.
Apropos ausrasten,
ja,
vielleicht
welches,
als Übergang.
Welches Thema nehmen wir als erstes, Benni? Wir haben ein paar Sachen vorbereitet für heute.
Haben wir, ja. Ich bin auch ausgerastet und zwar massiv, weil Scheuer.
Ich wusste, welches Thema du als erstes nimmst.
Das muss als erstes kommen. Andreas Scheuer, der ehemalige und weltbeste und seit allen Zeiten immer hervorragendste Verkehrsminister dieser Republik, geht aus der Politik in die Wirtschaft.
Und man muss es nochmal festhalten, das war jetzt vor ein paar Wochen, ehrlich gesagt am 1. April.
Ja, ich dachte, ich habe es nicht geglaubt. Ich dachte, es ist ein April-Scherz.
Ja, aber nachdem ja dann mehrere Medienhäuser bei der Bundestagsverwaltung nachgefragt haben und die Bundestagsverwaltung so nett war und am 1.4. nochmal geantwortet hat, sehr geehrte Damen und Herren, das ist in der Tat wahr, Herr MdB Andreas Scheuer hat sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt, dachte sich auch Benni, ja okay, es ist kein April-Scherz.
Aber ich bin wirklich tief betroffen. Ich bin fast schon
melancholisch.
Ich bin in ein depressives Loch verfallen für zumindest ein paar Sekunden. Und ich bin aus diesem Loch auch noch nicht so ganz aufgetaucht, weil es eine Politik ohne Andreas Scheuer, ohne Dr. Schmalzlocke, wie soll es funktionieren?
Du, wir haben immer noch unseren ehemaligen Verkehrsminister mit seinen Schlafanzug-Anzügen. Also wir haben ja Herrn Dofrindt auch noch so.
Ja, aber nein.
Nein, ja, über Andi kommt keiner, ich weiß.
Andi Scheuer, der Inbegriff des unfähigen Politikers, ja. Es geht einfach raus. Ich weiß gar nicht, ach. Naja, gut,
wir haben ja immer noch wow,
Herrn Wirsing so, ist ja auch.
Wirsing ist ja gerade auch wieder die letzten 2 Monate, in denen wir uns nicht gehört haben, zumindest nicht on tape. Ja,
hat er wieder rausgehauen.
Hat er wieder einen rausgehauen. Sagt er einfach mal kurz vor der Koalitionssitzung, ja, wir schaffen das nicht mehr ohne Fahrverbote am Wochenende. Und boom hat's gemacht. Und natürlich war von vornherein klar, dass es niemals Fahrverbote geben wird, sondern dass es einfach nur ein taktisches Manöver war, weil es um die Reform des Klimaschutzgesetzes ging, was die Vorgängerregierung, wo ja am Ende sind immer die Grünen schuld, haben wir ja bei der letzten Folge
fix
gemacht.
Ja, wissen
ja.
Wir ja,
die
wissen
Grünen
wir.
Hatten überhaupt nichts damit zu schaffen, aber sei es drum, die damalige Große Koalition ja erlassen hat, nämlich, dass jedes Ministerium und damit jeder Sektor gewisse CO2-Ziele einhalten muss. Und eigentlich hat im vergangenen Jahr jeder Sektor das eingehalten, bis auf, Trommelwirbel, der Verkehr. Und auch dieses Jahr wird wohl klar sein, dass er es nicht schaffen wird. Und deswegen hat die Koalition entschieden, gut, wir reformieren einfach das Klimaschutzgesetz, weil die FDP sonst mal wieder mit dem Koalitionsbruch gedroht
so
hat. Und wir machen die Sektorenziele jetzt einfach nicht mehr, sondern wir machen wieder alles in einen Topf und schwuppdiwupp erreicht Deutschland seine CO2-Ziele.
Vor allem, ich meine, was ist denn das für ein Anreiz? Also jetzt kann natürlich der Verkehr sagen, ist mir eigentlich doch völlig wurscht, weil in den anderen Bereichen haben wir jetzt die Einsparung. Also es ist so absurd.
Man hätte einfach in den letzten Jahren Maßnahmen ergreifen können, aber, Zitat Herr Wirsing, für ein Tempolimit gibt es keine Mehrheit in Deutschland.
Ich weiß nicht, welche Umfragen er sich angeschaut hat, aber alle, die ich kenne, sagen da was anderes.
Er hat bestimmt eine Umfrage gefunden, die seiner Meinung entspricht. Das, ja.
Wie gesagt, dieses Verkehrsministerium. Ich weiß auch gar nicht, was man da noch machen kann. Das haben so viele probiert, aber das ist so ein bisschen wie, ich habe manchmal das Gefühl, das ist so ein bisschen wie so eine Art Anstalt.
Andi Scheuer hat ja eigentlich direkt den Vogel abgeschossen. Ja, Andi Scheuer hat sich einen Entspannten gemacht und hat natürlich nochmal 2 Firmen gegründet, 2 Beratungsfirmen, bevor er da ausgetreten ist. Und jetzt gibt's natürlich, was heißt jetzt? Also es ist ja schon wieder ein paar Wochen her, wir nehmen ja jetzt da danach auf, gibt's ein bisschen eine Diskussion, weil eigentlich gibt es die sogenannte Karenzzeit für Bundestagsabgeordnete. Benny, kannst du das nochmal kurz erklären?
Ja, Karenzzeit wird im Regelfall ja, glaube ich, mit dem christlichen Glauben Ostern und so und Diät verbunden. In dem Fall heißt es, dass man aufgenommene Tätigkeiten, die außerhalb des öffentlichen Dienstes liegen, bis 18 Monate nach dem Ausscheiden anzeigen muss. So.
Ja, das war es, glaube ich, im Wesentlichen. Und ja. Es gibt immer wieder die Forderung unter anderem von Transparenzorganisation, Transparency International zum Beispiel, diese Karenzzeit deutlich zu erhöhen, allen voran eben für ehemalige Ministerinnen und Minister der Bundesregierung, wo jetzt er nicht der Erste ist, der da plötzlich in einem anderen Business drin ist. Also ich erinnere mich noch an Rudolf Scharping. Ich erinnere mich, wie hieß denn der hessische Ministerpräsident, der dann plötzlich noch irgendwo drin war? Kurt Beck. Also die haben dann alle relativ schnell Pöstchen bekommen, wo man sich so dachte, ja gut, alles klar. Philipp Rösler fällt mir auch noch ein, ja. Jetzt wo in Davos da, glaube ich, weiß ich gar nicht, wo er da groß jetzt gelandet ist, so
Ich möchte nur, dass das vielleicht nochmal klar wird, diese Ansagepflicht bedeutet auch, dass dann diese Erwerbstätigkeit unter Umständen untersagt werden kann. Ja. Das ist ja wichtig.
Ja.
Und zwar auf Grundlage von der Empfehlung eines sogenannten beratenden Gremiums. Und zwar hat der Bundesminister dann dem Bereich dann Anspruch auf Übergangsgeld, was ich schon auch, also ich meine, wenn man da nicht ein bisschen was ansparen kann in der Zeit. Aber gut, anderes Thema. Aber auf jeden Fall dürfen, im Prinzip ist die Idee, es muss zwischen diesem Amt und einer privaten Tätigkeit im jenseits des öffentlichen Dienstes muss Zeit liegen, damit kein Interessenskonflikt besteht.
Logisch eigentlich so. Dass eigentlich man halt logisch. Da erstmal sich selber bremst, weil man ja irgendwie eine angemessene Alimentation erhält dafür, dass man keinen Nebenjob braucht. Kollege Scheuer hat sich da aber schon ein schönes Nest gebaut für die Zeit danach.
Also ich weiß nicht, wer sich von ihm beraten lassen wollen würde.
Er hat die eine Firma sogar mit seiner Frau gegründet. Vielleicht ist das einfach, weiß ich nicht.
Briefkastenfirma.
Ich weiß nicht, ob Briefkastenfirma. Ich weiß nicht, ob sie auf den Cayman-Inseln ist. Ich glaube, der Hauptsitz ist in Passau tatsächlich, wo er auch seinen Wahlkreis hat oder hatte jetzt in dem Fall. Ich weiß nicht, vielleicht braucht er einfach mehr Zeit mit seiner Frau und will deshalb eine Firma mit ihr gründen. Also
die Frage ist, will seine Frau mehr Zeit mit ihm? Aber das ist...
Da habe ich jetzt,
sollen die unter sich klären.
Ich habe keinen Einblick in Familie Scheuer und in das Eheleben der Scheuers.
Aber ist es nicht so, dass im Regelfall, wenn man in der Ehe zu viel gemeinsam arbeitet auch, also wenn man gar nicht mehr irgendwie auseinander ist, dass es dann viel mehr, dass Konflikte viel wahrscheinlicher sind, dass es eskaliert?
Für mich hört sich das jetzt irgendwie so an, als wolltest du gerade eine Überleitung schaffen. Ich weiß aber nicht, zu welchem Thema.
Ja, also ich meine, Ehe ist es nicht, aber eigentlich eine Feindschaft, die da eskaliert ist.
Ich wollte
ist.
Nämlich gerade sagen, seit wann sind Israel und der Iran ein Ehepaar? Deine Überleitungen waren auch, dadurch, weißt du, Benni, seitdem wir seltener aufnehmen, sind deine Überleitungen etwas eingerostet, wenn ich das mal so sagen darf. Es geht um den Iran und Israel und das ist, ja, echt problematisch und wir haben letztes Mal gesagt, wir werden vielleicht noch mal ein bisschen über Palästina und Israel reden, wo sich, ich hoffe, dass ich jetzt niemand zu nahe trete, in den letzten 2 Monaten nichts Wesentliches verändert hat, im Sinne von doch, es gibt weiterhin Krieg, es gibt weiterhin unschuldige Tote, es findet Gefangenenaustauschmäßig nicht viel statt, es gibt weiterhin Hilfslieferungen bzw. abgeworfene Hilfslieferungen in das Gebiet des Gazastreifens, um die Palästinenser weiter da zu unterstützen. Aber im Wesentlichen hat sich seitdem nicht viel getan. Bis darauf, dass Israel die iranische Botschaft in Syrien angegriffen hat und tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes zerbombt hat.
Du hast ja recht, es hat sich nichts an dem Status quo in Israel und im Gazastreifen geändert. Ich finde allerdings trotzdem, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, je länger diese Militäroperation, ich hasse ja dieses Wort, aber je länger diese Militäroperation dauert, desto unverhältnismäßiger wird sie.
Ich kann das nachvollziehen. Ich bin immer noch kein Freund von diesen extremen Meinungen, die die Palästinenser, beziehungsweise in dem Fall, die muss man, ne, wir unterscheiden da ja, die Hamas unterstützen. Da bin ich immer noch nicht dabei.
Auf keinen Fall.
Aber eigentlich hat sich an meiner Meinung seitdem, und deswegen habe ich diese Position auch bewusst seitdem eingenommen, hat sich an meiner Meinung nicht viel geändert, zu sagen, das ist ein unnötiger Krieg. Das ist eine unnötige Eskalation von beiden Seiten. Also was heißt zuerst? Ich hasse dieses zuerst, bla bla bla. Kurzum, eine unnötige Aktion und unnötiger Anschlag im Oktober durch die Hamas und eine völlig unnötige Überreaktion Israels, weshalb es ja, und ja, das ist tatsächlich ja weiterhin passiert, es gibt immer mehr Proteste in Israel gegen die Regierung Netanyahu. Und auch Benny Gantz, der, das ist ja eine Notregierung, beziehungsweise glaube ich jetzt eine Kriegsregierung oder wie es sich so schön nennt, Teil dieser Regierung ist, der fordert, dass es Neuwahlen gibt irgendwann. Und Netanyahu sieht es immer noch als absolut an, weshalb natürlich dieser Angriff auf die iranische Botschaft in Syrien doch nochmal für mehr Reaktionen gesorgt hat, auch vor allem bei den Bündnispartnern, allen voran den USA, weil das, aber das kannst du jetzt vielleicht nochmal auch besser einordnen, das für echt bisschen der Atem stockte, wenn ich das mal so formulieren darf.
Ich glaube, dass an der Stelle die ganzen internationalen Partnerinnen und Partner auch von Israel kurz in den ultimativen Krisenmodus gefallen sind. Weil, einfach nochmal als Hintergrund, Israel und Iran sind seit vielen, vielen Jahren Erzfeinde. Israel, andersrum, Iran hat Israel die Existenz abgesprochen, also die Existenzberechtigung, sagt, Israel darf nicht existieren. Und damit ist Israel natürlich für den Iran ein Todfeind. Und andersrum, Israel sieht es und sagt natürlich dann, naja, wenn wir der Todfeind sind die in gewisser Weise unser Todfeind genauso. Und das war jetzt in den letzten Jahren relativ ruhig, weil der Iran ehrlich gesagt auch andere Probleme hatte und über die Sanktionen und Atomwaffenprogramm und so weiter da beschäftigt war. Aber jetzt natürlich dieser Angriff auf die Botschaft, einfach eine Eskalation und im Übrigen auch ein Überschreiten von einer roten Linie darstellt, die in der internationalen Politik einfach da ist. Botschaftsgelände ist immer sakrosant, es ist immer was, wo man nicht draufgehen darf, wo man nicht angreifen darf. Das steht seit vielen, vielen, vielen Jahren einfach fest. Und diese rote Linie hat Israel überschritten, das muss man so eindeutig sagen. Sie haben da einen hochrangigen Offizier der Revolutionsgarden getötet. Der Iran als einer der Hauptunterstützer der Hamas ist natürlich da. Also das ist ja dann immer die Frage, weißt du, wo fängt's an? Also wo macht man den historischen Cut? War jetzt der Angriff der Anfang? Dann war Israel der absolute Aggressor. Ist der Anfang die Finanzierung der Hamas? Dann ist ja der Iran da schon davor irgendwie mit drin gewesen. Also das ist alles immer so ein bisschen schwierig. So oder so, dieses Botschaftsgelände wurde angegriffen und daraufhin hat der Iran Vergeltungsschläge auf israelisches Staatsgebiet durchgeführt.
Das Gute war, und das muss man jetzt im Nachhinein sagen, und das ist wiederum der Vorteil, Benni, dass wir jetzt seltener aufnehmen, weil wir das jetzt besser einordnen können. In der Woche hätten wir, glaube ich, noch nicht viel sagen können, wie das weitergeht. Dass offensichtlich die Verbündeten beider Staaten im Sinne der Diplomatie wirklich enorme Arbeit geleistet haben. Das kann man so jetzt am Ende festhalten, weil der Iran hat einen Vergeltungsschlag auf Israel durchgeführt, aber hat diesen Vergeltungsschlag tatsächlich vorher angekündigt gehabt, sodass, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, bis auf eine einstellige Zahl diese dreistelligen Raketen, die auf Israel abgeschossen wurden, also 99%, glaube ich, und mehr, wurden abgefangen von den Raketenabwehrsystemen Israels, sodass es eigentlich kaum zu Sachschaden kam und zu keinem, und das ist das Gute, keinem Personenschaden.
Es war ja im Endeffekt eher so ein in gewisser Weise diplomatischer Wink, hey, wir lassen das nicht mit uns machen, so ein Zeichen. Aber es war jetzt keine offizielle Kriegserklärung und es wird auch von Israel nicht so verstanden.
Also das ist ein kultureller Unterschied, finde ich, zur westlichen, amerikanisch-europäischen geprägten Welt, dass wenn jemand in einem Konflikt zurücksteckt und nicht Vergeltung übt, als schwach dasteht. Natürlich beide Staaten da unter enormem Druck standen.
Ja, auch innenpolitisch natürlich.
Voll, natürlich.
Also sowohl der Iran als auch Israel. Wobei die, wenn ich es richtig weiß, die iranische Bevölkerung im Großen nicht unbedingt scharf ist auf eine offene Eskalation des Konflikts und den Krieg mit Israel. Aber natürlich so ein Regime, wie es da im Iran ist, das ja schon auch mit Angst und Schrecken arbeitet, das muss stark wirken. Wenn das da schwach wirkt in so einem Konflikt, dann ist das auch innenpolitisch ein ganz verheerendes Zeichen. Vielleicht müssen wir eine Sache noch ganz kurz klarstellen, weil da ganz viele Falschinformationen unterwegs sind. Und es geht um dieses Botschaftsgelände in Damaskus oder grundsätzlich um Botschaftsgeländen. Gelände? Geländer? Nee, was ist die Mehrzahl von Gelände?
Das Gelände, die Geländen.
Okay, also auf jeden Fall jede Botschaft.
Ja, jedes Botschaftsgelände.
Jedes Botschaftsgelände auf dieser Welt ist Staatsgebiet des Staates, in denen die Botschaft ist. Es ist kein exterritoriales Gebiet des Staates. Also die Botschaft in Syrien des Irans ist kein iranisches Staatsgebiet, sondern ist syrisches Staatsgebiet. Und das ist wichtig, weil damit der Angriff Israels völkerrechtlich kein Angriff auf iranisches Staatsgebiet war, sondern auf syrisches Staatsgebiet und eben diesen diplomatischen Status der Botschaft angegriffen hat, aber eben nicht den Iran als Staat.
Und damit sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema, was wir auch schon in der letzten Folge angekündigt haben. Und wir müssen über neue Rechte und über Social Media reden, weil jetzt rauskam, dass mehrere deutsche Staatsbürger für China spioniert haben sollen. Was hat das jetzt mit der AfD zu tun, Benni?
Nun, Mitarbeiter der AfD. Und zwar nicht irgendwelche Mitarbeiter, sondern zum Beispiel Mitarbeiter des Europawahlspitzenkandidaten Kra. Jo. Ich meine, von wem lässt sich die AfD eigentlich nicht bezahlen? Also von Russland haben sie sich bezahlen lassen, jetzt von China.
Genau, das mit Russland muss man vielleicht auch einordnen, weil das war ja auch doch in den letzten Wochen. Also, der Spitzenkandidat der AfD, Maximilian Krahn, davon der Büromitarbeiter, ich glaube der Assistent sogar, der soll für China spioniert haben. Und Peter Bistron, die Nummer 2 auf der Liste, bei dem kam jetzt durch tschechische Investigativjournalisten raus, dass der Bargeld aus Russland angenommen hat. Und zwar nicht zu knapp.
Gehen wir mal davon aus, rein hypothetisch, das würde bei der SPD passieren oder bei den Grünen. Ich bin mir sicher, die Umfragewerte dieser Parteien würden in den Boden sacken. Und bei den Anhängern der AfD scheint es nichts auszumachen.
Weil die AfD eine Sache, und das meine ich jetzt gerade ohne Ironie, wirklich gut macht. Sie hat als momentan wirklich einzige Partei so richtig zu 100% und frühzeitig verstanden, wie Politik im, ich sag mal, 21. Jahrhundert mit diesem Internet, mit dieser Neuheit umzugehen ist. Weil, wir beginnen mal mit einer Statistik. Die AfD ist einfach auf Social Media am breitesten, also mit Abstand am breitesten aufgestellt. Auch mit einer Statistik aus dem Februar 2024 ist deutlich ersichtlich, dass sie mit 2,66 Millionen Followern also auf X, auf Facebook, auf Insta, auf YouTube und auf TikTok fast doppelt so viele Follower haben wie der zweite Platz, nämlich die Grünen. Und auf TikTok und Facebook, ich glaube zum Teil, genauso viele Follower haben wie alle anderen zusammen.
Und man muss sich vor allem, was mich am meisten beeindruckt hat bei dieser Statistik, ist, dass die Zahlen bei den Followern auf YouTube so extrem groß sind, weil wenn man sich die anderen Parteien anschaut, folgt denen quasi niemand auf YouTube. Und wenn man jetzt aus der eigenen Erfahrung rausgeht und aus der Erfahrung der Schülerinnen und Schüler, dann ist halt YouTube definitiv ein Format, wo viele ein sehr hohes Vertrauen drin haben. Wenn es dann ein Video gibt auf YouTube, das einigermaßen gut aufbereitet ist, im Sinne von Neuigkeiten, News, journalistisch und Hirnexperte und damit Hintergrund, Büchern und so, dann wird dem ein hohes Vertrauen zugemessen und damit, oder Vertrauenswürdigkeit zugemessen, und damit macht die AfD massiv Politik und betreibt massiv Falschaussagen und verbreitet ganz schwierige Dinge, aber es wird dann eben sofort und unhinterfragt geglaubt, und das ist ein Riesenproblem.
Wenn ein TikTok-Video ersichtlich, also nicht irgendwie von einem AfD-Kanal, sondern von irgendeinem random Dude kommt und man sich so denkt, ah krass, okay, also Flüchtlinge werden jetzt einfach rigoros abgeschoben, oh krass, ja, das, ja, aber nee, ist ja richtig so, weil die nehmen uns ja die Arbeitsplätze weg. Und man erkennt es an so, also eigentlich maximal noch an so Kleinigkeiten wie, ah, da ist noch irgendwo so ein blaues Herz als Hashtag hinten dran, ja, auf irgendwelchen Insta-Reels, irgendwie so als Slogan so Hashtag nur Deutschland oder irgendwie sowas. Und plötzlich sieht man, ah, okay, aus der Ecke kommt das. Und deswegen ist es halt natürlich so, dass solche Parteien mit solchen Dingen auch dann anders umgehen und sagen, ja, okay, Leute, aber das ist ja jetzt alles gar nicht so schlimm. Also das, ja, das ist halt einer, aber wir sind ja weiterhin für die Sache da. Und das macht die AfD sehr geschickt.
Definitiv. Und die anderen Parteien haben da noch keine Strategie. Und da, also ich wage mich jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster raus, aber ich glaube, befürchte, dass sich die Zukunft der deutschen Demokratie in den sozialen Medien zumindest mitentscheiden wird.
Sehe ich auch so, jetzt nicht vollständig, weil der Vorteil ist immer noch der größte Anteil, wenn man jetzt so von 10-Jahres-Abständen angeht, der Wahlbevölkerung, also von 18 bis 30 und dann immer 10 Jahre mehr dazu, dann ist ja immer noch die größte Gruppe derjenigen, die in Deutschland wahlberechtigt ist, die Gruppe der, ich glaube, 70 plus Leute und danach kommen dann die 60 bis 70-Jährigen. Die, wenn wir ehrlich sind, größten, also wenn sie auf einem sozialen Medium sind, dann auf Facebook unterwegs sind.
Ah ja, aber Nick, ich möchte doch nicht, also die Zukunft der Demokratie in die Hände der Alten legen müssen. Also mit bei allem Respekt, und das ist jetzt kein Alten-Bashing, aber die Zukunft muss doch von den jüngeren Generationen auch gemacht werden.
Absolut, ich will nur sagen, dass ein großer Teil derjenigen, die auch noch, also der größte Teil der Menschen, die in Deutschland wählen dürfen, nicht in sozialen Medien aktiv sind. Deswegen gebe ich dir recht, wenn du den Zusatz machst, wird sich mitentscheiden. Aber auch die haben immer noch ein großes Gewicht, an dem der seidene Faden der Demokratie hängt.
Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in der EU. Und das ist der Übergang zu eigentlich dem großen Thema, das wir heute mit Hintergrundwissen unterfüttern wollen, nämlich der EU-Parlamentswahl, die vor der Tür steht und die gleichzeitig ist mit der Kommunalwahl in Baden-Württemberg. Und von daher auch deswegen für uns spannend ist, weil bei dieser Wahl die 16-Jährigen auch wählen dürfen. Und da verbindet sich jetzt alles. Und um da ein bisschen intensiver drüber reden zu können, brauchen wir, wie immer,
Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. In Deutschland finden am 9. Juni die Wahlen zum Europäischen Parlament sowie die Kommunalwahlen in Baden-Württemberg zu den Gemeinderäten, Stadträten sowie Kreistagen statt.
Beide Wahlen finden jeweils alle 5 Jahre statt. Wahlberechtigt sind erstmals alle ab einem Alter von 16 Jahren.
Bei den Europawahlen werden die Abgeordneten des Europäischen Parlaments gewählt. Dieses setzt sich zusammen aus den Abgeordneten verschiedener EU-Länder und Parteien. Je nach Größe des EU-Landes erhält es mehr oder weniger Sitze im Parlament.
Als Wahlsystem ist in allen Ländern das Verhältniswahlrecht festgelegt. Jedem Land wird ein bestimmtes Kontingent an Sitzen im Europäischen Parlament zugeteilt. In manchen Ländern gibt es eine Sperrklausel, die maximal 5% betragen darf. Das heißt, unterhalb dieser Prozenthürde ist kein Einzug ins Parlament möglich.
Das Wahlrecht zur Europawahl schreibt vor, wie genau gewählt wird. Jeder Wähler, jede Wählerin hat derzeit nur eine Stimme und darf folglich auch nur ein Kreuz auf den Stimmzettel setzen. Mit dieser einen Stimme wählt man eine Partei oder eine politische Vereinigung, die mit einer sogenannten Wahlliste antritt.
Hauptthemen sind die Stärkung der europäischen Integration, Maßnahmen gegen den Klimawandel, Förderung von Wirtschaftswachstum und Beschäftigung sowie die Bewältigung von Herausforderungen wie Migration und Sicherheit.
Die Wahl ist von Herausforderungen wie wachsender Euroskepsis, populistischen Bewegungen und der Notwendigkeit geprägt, die Effizienz und Transparenz der EU-Institutionen zu verbessern.
Bei der Kommunalwahl wählen die Wahlberechtigten verschiedene kommunale Gremien wie den Gemeinderat oder den Kreistag.
Das aktive Wahlrecht haben alle Deutschen und EU-Bürgerinnen und Bürger, die das 16. Lebensjahr vollendet und seit mindestens 3 Monaten den Hauptwohnsitz in der jeweiligen Gemeinde haben. Wohnungslose Menschen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einer Gemeinde oder einem Landkreis haben, dürfen ebenfalls wählen.
Die Kommunalwahl bestimmt die Zusammensetzung der Gemeinde- oder Stadträte sowie anderer lokaler Gremien für die kommenden Jahre. Diese Gremien sind entscheidend für die Umsetzung von Maßnahmen auf lokaler Ebene und die Vertretung der Bürgerinteressen.
Meinung.
Meinung. Janik, was ist denn jetzt unsere Meinung?
Ich weiß gar nicht, kann man da eine Meinung haben, außer zu sagen, geht wählen, aber ich glaube, das haben wir jetzt schon oft genug gesagt. Also ich möchte einen Appell geben mal für das, was eigentlich das Schwierigere ist, nämlich die EU-Wahl. Ich finde das immer schwierig, dass es genügend Menschen in unserem Land gibt, die immer noch nicht so ganz verstehen, warum die EU und Europa eigentlich so wichtig ist. Da möchte ich nochmal einfach drauf raus, dass der EU definitiv zu verdanken ist, dass wir auf einem Kontinent leben, der seit über 70 Jahren Frieden hat, auch wenn ich weiß, dass zum Beispiel die Verordnung zur wie gerade Gurken sein dürfen oder wie gekrümmt Bananen sein müssen, dass es so schöne Verordnungen gab und gibt in der EU, die vielleicht nicht notwendig sind, aber zum Beispiel, dass es jetzt nur noch
Während die Gurkenproduzenten sind der andere Meinung, die so, wollten die genau, nämlich, ja.
Die wollten die nämlich, dass es jetzt ein einheitliches Ladekabel in der EU geben soll, dass es das EU-Roaming abgeschafft wurde und man überall in Europa irgendwo mit demselben Netz oder dem eigenen Handyvertrag telefonieren kann, sind einfach so Dinge, die einfach dazu führen, dass Europa ganz toll ist. Ich bin ein großer Verfechter und Freund der Europäischen Union und deswegen finde ich es wichtig, auch da sich eine Meinung zu bilden und bei der EU-Wahl teilzunehmen.
Man darf trotzdem nicht unter den Tisch fallen lassen, dass die EU einige Probleme hat und Herausforderungen hat. Da geht es um das Thema der Repräsentation, da ist viele Sachen, die zu weit weg sind von den Bürgerinnen und Bürgern. Da geht es darum, dass verschiedene Mitgliedstaaten nicht die Werte vertreten, die eigentlich die EU vertritt, ja, gerade im Bereich Menschenrechte etc. Und man weiß nicht genau, wie man darauf reagieren soll. Da geht es um so Themen wie Mehrheitensuche bei wichtigen Themen, die dann einstimmig stattfinden müssen und ein Land mit einem Veto alles lahmlegen kann. Also es ist nicht so, dass die EU nichts zu tun hat und nichts zu reformieren hat. Das ist auch klar. Aber in der Tat, die EU ist der Garant für Frieden in Europa. Das ist was man, glaube ich, uneingeschränkt so sagen kann. Zumindest innerhalb der Grenzen der EU. So muss man ja vielleicht ein bisschen vorsichtig jetzt seit Neuestem sein.
So, und dann schließe ich noch an mit dem Plädoyer noch zur Kommunalwahl. Geht doch bitte auch direkt einfach mit den anderen Wahlunterlagen in euer Wahllokal des Vertrauens. Und wählt doch auch bitte direkt diejenigen Vertreterinnen und Vertreter eurer Stadt, eures Dorfes oder Ähnlichem. Denn die sind eigentlich die Politik, die euch am wichtigsten trifft und das, ich spreche jetzt mal für unsere Schule, den Ortschaftsrat in Meichingen oder den Gemeinderat in Sindelfingen, wo wir beide tätig sind, ja, das sind diejenigen, die am Ende entscheiden, wie es zum Beispiel bei uns an der Schule am Ende läuft. Also, ob wir eine neue Ausstattung kriegen, ob unsere Sporthalle saniert wird, ob wir neue Anschaffungen machen dürfen, ob wir bestimmte Zuschüsse bekommen. Das alles entscheidet am Ende hier der Gemeinderat. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr auch jungen Menschen, die sich da vielleicht auch aufstellen, die Möglichkeit gibt, die Interessen zu vertreten der Kinder und Jugendlichen, nicht nur im Jugendgemeinderat, sondern dann auch im großen Erwachsenengemeinderat. Und deswegen beschäftigt euch damit, egal ob groß oder klein, was die vorhaben mit eurer Stadt und entscheidet da weise.
Und lasst euch nicht von dem Wahlsystem erschrecken oder Angst einjagen. Es sieht am Anfang,
das haben wir jetzt gar nicht erklärt.
Ja, es sieht am Anfang ein bisschen schwierig aus mit dem Kumulieren und Panaschieren. Aber es ist, wenn man es sich genau anschaut und durchliest, gar nicht so schwer. Das alles ganz genau erklärt da drauf. Und vielleicht noch abschließend bei diesem.
Sollen wir es kurz erklären noch, Benny? Komm, wir sind ja ein Service-Podcast. Ja, also wir. So, komm, erklär noch mal ganz kurz kumulieren und panaschieren.
Also kumulieren heißt anhäufeln. Das bedeutet, man darf einem Kandidaten, einer Kandidatin mindestens. Also man darf ja 0 Stimmen geben, logischerweise, aber man darf bis zu 3 Stimmen auf eine Kandidatin, einen Kandidaten häufeln. Dann muss man einfach in den Kasten hinter diesem entsprechenden Kandidaten oder der Kandidatin eine 3 oder eine 2 oder eben eine 1 schreiben. Wenn man panaschiert, bedeutet das, dass man einen Wahlzettel einer Partei nimmt und sagt, ich finde die Partei an sich gut, aber ich möchte gern meinen Nachbar auch wählen, jetzt ist der dummerweise bei der anderen Partei. Dann schreibt man diesen Nachbarn unten auf den Zettel drauf, muss dafür aber eine Person des Wahlzettels durchstreichen, damit es nicht zu viele Stimmen sind. Grundsätzlich habt ihr so viele Stimmen, wie es Sitze in eurem Gemeinderat gibt, das heißt, bei den größten Gemeinden sind es 60 Stimmen zum Beispiel, bei den kleineren Gemeinden geht es entsprechend runter. Und ihr dürft insgesamt nur diese Maximalzahl vergeben. Das heißt, wenn ihr jemand 3 Stimmen gebt, müsst ihr halt 2 andere Leute von der Liste runterstreichen, weil ihr sonst zu viele Stimmen gegeben habt. Aber das war es eigentlich auch im Prinzip. Von daher gar nicht so schlimm. Ach ja, doch vielleicht noch eine Sache. Wenn ihr einen Wahlzettel völlig unverändert abgebt, kriegt halt jeder Kandidat, jede Kandidatin auf dem Wahlzettel genau eine Stimme.
Und wenn es mehr sind, als der Gemeinderat Sitze hat zum Beispiel, glaube ich. Nee, gibt's nicht. Gibt's nicht. Okay, dann hat sich das erledigt, was ich da noch einwerfen wollte. So, vielen Dank dafür für diese Erklärung. So, was wolltest du noch sagen?
Ich wollte sagen, dass bitte, bitte wählt die Parteien, die zumindest versuchen, Antworten auf Probleme zu geben und nicht Probleme schaffen wollen. Und schaut doch einfach mal die Parteiprogramme an. Dann sieht man nämlich, glaube ich, auch trotzdem relativ zügig, wer eigentlich das Interesse daran hat, über Angst Stimmen zu fangen. Ich habe auch ein bisschen Angst, weil...
Sind wir schon am Ende angekommen? Ist, finde ich, traurig, aber du hast recht. Das reicht jetzt, glaube ich. Und vor was hast du Angst vor meinem Flachwitz?
Ich habe Angst vor deinem Flachwitz, weil du vorher schon so hämisch gelacht hast.
Ja, es ist...
dass ich nicht genau weiß, was auf mich zukommt.
Es ist wieder ein brutal flacher, muss man sagen. Also wir hören erstmal auf natürlich noch, Benny.
Stammtischniveau@gmail.com.
Genau, wenn ihr uns nämlich auch nicht mehr so häufig hört, weil wir hören uns dann erst wieder wahrscheinlich im Juli, seid trotzdem wachsam und schickt uns gerne Themen, Vorschläge und auch Flachwitze. So wie das natürlich wieder am 1. April Stammtischniveau, wie soll ich das sagen, Hooligan oder Ultra, Sophie gemacht hat, die mir folgenden Flachwitz geschickt hat, Benny. Wie heißt ein russischer Baum?
Ich weiß nicht, wie heißt ein russischer Baum?
Dimitri.
Oh. Gott.
Ja, ich...
Wow.
Oh. Ja. Wow. Ja, der tut weh.
Der ist in 2 Sprachen schlecht.
Ja, der tut weh. Der sorgt für körperliche Schmerzen. Und damit verabschieden wir euch. Wünschen euch eine gute Zeit, eine erfolgreiche Wahl.
Geht wählen und bis dahin alles Gute. Macht's gut. Bis dann.
Bis bald.